herzlich willkommen zu unserem Myositis-Podcast. Mein Name ist Silke, meine Co-Moderatorin heißt Jessica. Wir möchten euch in unserem Podcast die seltene Muskelerkrankung Myositis näher bringen. In der heutigen Folge ist Jan Jablonski bei Jessica und mir zu Gast. Seit kurzem engagiert Jan sich in dem Arbeitskreis unserer Myositis-Gruppe. Selbst ist er an einer juvenilen Dermatomyositis erkrankt. Was das genau ist und wie Jan damit umgeht, wird er uns persönlich mitteilen. Herzlich willkommen, Jan und Jessica.
Ja, hallo, lieber Jan. Ich freue mich, dass du heute bei uns bist.
Hallo, Silke. Hallo, Jessica. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf.
Jan, es wäre schön, wenn du uns zuerst etwas über dich persönlich erzählen würdest.
Erstmal, ich bin 18 Jahre alt, habe seit 4 Jahren die bereits angesprochene juvenile Dermatomyositis. Zurzeit mache ich mein Abi auf einer Fernschule, weil das Schulgesetz ein bisschen kontraproduktiv für Menschen mit chronischen Erkrankungen ist. Vor der Erkrankung habe ich Tennis und Gitarre gespielt. Beides ist zurzeit leider nicht möglich, habe ich aber vor, irgendwann wieder anzufangen mit.
Du hast gerade gesagt, das Schulsystem lässt nicht zu, dass es schwierig ist für Menschen mit schweren Erkrankungen. Was genau meinst du? Wie hat dich deine Erkrankung im Schulsystem behindert oder was ist auf dich zugekommen?
Die Erkrankung alleine ist ja schon eine Einschränkung für sich selber. Allerdings ist es speziell in der Oberstufe schwierig, mehr als einmal zu wiederholen, was dadurch, dass es in der Zeit eine schwere oder entzündetere Phase war, es eigentlich hätte erforderlich gemacht, dass ich nochmal wiederholt hätte. Allerdings ist es das Schulgesetz geändert worden, dass man früher nur mit einem einfachen Attest wiederholen konnte. Mittlerweile ist aber so, dass man einen Attest braucht, dass es in diesem Jahr besser wird. Das heißt, das kann man bei einer chronischen Erkrankung nie voraussagen, zumindest nicht ausstellen. Plus es gibt nur eine begrenzte Zeit von 4 Wochen, in der man maximal zu Hause unterrichtet werden darf. Die Schule selber hat es probiert, so gut es geht, mich zu unterrichten, aber das ging leider nicht auf Dauer.
Aber wird dann einem eine Alternative geboten? Weil das klingt ja dann sehr final, okay, es ist nicht absehbar, dass dann und dann wieder der Unterricht aufgenommen werden kann. Aber was ist dann die Alternative?
Also vom Schulministerium kriegt man gar keine Unterstützung oder Ideen an die Hand. Von der Schule hieß es, dass ich mich eventuell nach Fernschulen oder einem Privat-, also Hauslehrer, nachschauen soll, ob ich den eventuell kriegen kann. Ist aber beides schwierig. Speziell der Fernlehrer wäre eigentlich unsere bevorzugte Option gewesen. Aber die sind sehr schwer zu bekommen und teilweise muss man die auch selbst bezahlen. Fernschulen, die ein Abi machen, gibt es tatsächlich zugelassen nur 4 in Deutschland. Deswegen haben wir uns jetzt für eine davon entschieden.
Das heißt also, dass quasi deine Erkrankung dich ausgebremst hat, dein Abitur auf ganz normalem Wege zu erreichen.
Ja, eine Zeit lang hat es auch mit der Erkrankung ganz gut funktioniert. Ich hatte einen Dauertest für Sport und hatte dafür dann einen Ausgleichskurs. Irgendwann ging es dann aber so weit, dass ich nicht mehr in der Schule rumlaufen konnte. Teilweise war das Sitzen anstrengend und auch die Konzentrationsdauer hat leider abgenommen. Das ist jetzt bei einer Fernschule, in der ich komplett von zu Hause unterrichtet werde, natürlich günstiger, weil ich mir selber meine Zeit einteilen kann, selber entscheiden kann, wann ich was mache und auch an schlechten Tagen ganz getrost nichts machen muss.
Dann drücken wir dir mal ganz doll die Daumen, dass es auf diesem Wege mit dem Abitur dann doch noch klappt, damit du deine weiteren beruflichen Ziele verfolgen kannst.
Kannst du dich noch an einen bestimmten Moment oder eine Situation erinnern, in dem oder der du gemerkt hast, hier stimmt irgendwas so gar nicht? Vielleicht sogar ein bestimmtes Symptom?
Also ursprünglich angefangen hat es wahrscheinlich mit einer heftigen Erkältung im Mitte März 2020, also vor etwa 4 Jahren. Man weiß nicht, ob es Corona war. Symptome waren ähnlich, es gab damals noch keine guten Tests. Eine Woche später gab es die erste leichte Muskelschwäche, da hat man sich noch nicht viel bei gedacht. Ich habe etwas mehr geschlafen als sonst, etwas weniger gemacht, aber es war auch Lockdown, also gerade etwas entspanntere Zeit. Das erste Mal, als es richtig schlimm wurde, war bei einem Hundespaziergang, den ich nicht mehr gut geschafft habe. Ich hatte dann ziemlich gepumpt und bin praktisch nicht mehr hinterhergekommen beim Spazierengehen, was ich vorher immer geschafft habe. Meine Mutter war dann etwas besorgt, deswegen sind wir dann zum Hausarzt gegangen. Der konnte sich auf Muskelschwäche und die etwas verfärbten Fingerknöchel, die ja typisch für die Dermatomyositis sind, keinen Reim machen. Hat dann auf Verdacht erstmal ein großes Blutbild genommen. Die Werte waren am nächsten Tag da und die Entzündungswerte, speziell die Herzmuskelwerte, waren so hoch, dass er uns mit Verdacht auf eine Herzmuskelentzündung ins nächste Krankenhaus geschickt hat. Zufälligerweise oder glücklicherweise gab es in demselben Krankenhaus 6 Monate davor einen anderen Patienten mit der Dermatomyositis. Deswegen wurde in der Notaufnahme schon die Verdachtsdiagnose aufgrund der Knöchel, also der Fingerknöchel, richtig gestellt. Ich war dann da 2 Tage stationär. Es gab Blutabnahmen, ein MRT, das dann die Diagnose finalisiert hat. Dann ging es mit der Behandlung los. Also es war zum Glück nur eine sehr kurze Diagnosezeit.
Das ist ja schon mal viel wert, dass man schnell erkannt hat, um welche Erkrankung es sich handelt, damit man dann auch mit Therapien beginnen konnte. Wie hat man denn dann versucht, die Dermatomyositis zu therapieren?
Also das ist ein langer Prozess, der bis heute auch leider noch nicht abgeschlossen ist. Am Anfang gab es Cortisonpulse, also Eisenpulse, weil man gibt an 3 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 1 Gramm in die Vene und danach kommt man in 4 Wochen für die nächste Gabe, also für die nächsten 3 Tage. Das wurde anfangs gemacht, das ist wohl auch mit einer der Standardbeginne zum Behandeln einer Dermatomyositis. Zusätzlich gab es noch MTX, also Methotrexat, Quensyl und Physio. Das war die Therapie für die ersten 5 Monate. Dazwischen gab es auch schon mal Nekrosen, also Wunden, die quasi von alleine kommen, ohne dass es einen Auslöser gab, die dann auch nicht richtig verheilt sind. Also man sieht bis heute kleine Dellen in der Haut, wo die mal waren. 6 Monate nach Beginn der Erkrankung, weil es keinen richtigen Behandlungserfolg gab, wurde das erste Mal Immunglobuline ausprobiert. Unter denen, ähnlich wie beim Cortison, hatte ich immer für 2, 3, vielleicht auch mal 4 Tage einen leichten, guten Effekt, dass es mir kurzzeitig besser ging, dass ich mehr gemacht habe, dass ich mich frischer gefühlt habe. Es war aber leider kein Effekt, der von Dauer war. Im Januar 2021, also 9 Monate nach Beginn, wurde dann das erste Off-Label-Therapie-Medikament eingeführt. Off-Label sind Medikamente, die nicht für die Erkrankung zugelassen sind und deswegen extra bei der Krankenkasse beantragt werden müssen. Und das war dann Jakavi. Es gibt Yakinase-Hämmer. Das war das Medikament, das so gewirkt hat. Und von diesen Yakinase-Zellen gibt es im Blut 5 verschiedene Typen. Und Jakavi blockiert 2 davon, damit die Zellen weniger Entzündungssignale senden können. Würde es mehr als 2 blockieren, hätte ich ein zu hohes Risiko für Infektionen und sei es auch Bakterien im Körper, die dann unkontrolliert sich ausbreiten könnten. Von diesen Yakinase-Hämmern gibt es 3 Stück, die ich auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, alle im Verlauf der Erkrankung ausprobiert habe. Jakavi wurde zuerst ausprobiert, das hat auch meiner Meinung nach bis heute den besten Erfolg gehabt. Für 4 Monate ging es mir richtig gut. Ich konnte wieder einigermaßen bei der Physio Sport machen. Ich konnte praktisch jeden Tag mit zur Hunderunde. Ich musste ein bisschen auf die Haut aufpassen, weil die durch sowieso schon angegriffen ist und dann speziell mit Sonnenlicht noch gefährdeter ist. Nach 4 Monaten war man dann Mitte 21. Da kamen dann die ersten Stellungen im Gesicht dazu, speziell im Bereich um die Augen. Es wurde erst ein bisschen gerätselt, was das ist, ob das irgendwie eine neue Allergie ist. Die Medikation wurde erstmal beigehalten, allerdings hat sich gezeigt, dass es die Erkrankung war, die quasi sich zurück angekündigt hat. Im nächsten Monat sind dann auch die Blutwerte wieder runter oder schlechter geworden, mir ging es auch schlechter. Ja, dann kam das zweite Medikament der Yakinase-Hämmerklasse, das war dann Baricitinib. Das war, weil das Krankenhaus, obwohl es ein recht großes Krankenhaus war, mit einer juvenilen Dermatomyositis, die dann auch schon überdurchschnittlich lange ging. Man sagt, eine Dermatomyositis geht 6 Monate bis 1 Jahr. In der aktivsten Phase wurde es deswegen erst in Mindestdosis gegeben, das Medikament. Es hat in der Zeit dann nicht gut gewirkt, beziehungsweise fast gar nicht. Es wurde in der Zeit weiter mit Cortisonpulsen, Immunglobulin, MTX, es wurde alles weiter behalten. Trotzdem ging es weiter bergab vom Zustand her. Anfang 2022 wurde ich dann nach Idee meines behandelnden Arztes nochmal in einem anderen Krankenhaus vorstellig, einem der größten rheumatologischen Zentren in Deutschland. Die hatten zum Glück einige Einzelfälle, die sie schon mal mit Baricitinib behandelt haben. Deswegen wurde es dann nach ihren Erfahrungen auf die zulässige Maximaldosis erhöht. Das hat dann auch sehr schnell sehr gut gewirkt. Das war ähnlich wie beim Jakavi. Ich hatte auch wieder 4 Monate, in denen ich aktiv sein konnte, in denen ich Sport machen konnte, einigermaßen, in denen es mir auch so insgesamt deutlich besser ging. Ich sage jetzt wieder 5 Monate, weil es wurde wieder schlechter. Es kündigte sich mit neuen Nekrosen an, also wieder Wunden, die plötzlich entstehen. Plus meine Verfassungskurve, nenne ich es mal, also wie gut es mir ging, die ging wieder runter. Danach kam das dritte Medikament der Yakinase-Emma-Klasse. Von den beiden davor hatte man einigen Erfolg gesehen, deswegen hatte man auch beim Tofacitinib auf Erfolg gehofft. Das hat aber überhaupt gar nichts bewirkt. Also in den 12 Wochen, in denen es ausprobiert wurde, ging es deutlich schlechter. Es hat sich sowohl bei mir in der körperlichen Aktivität als auch in den Blutwerten gezeigt. Mittlerweile war man im November 2022. Da wurde dann wieder ein neues Medikament ausprobiert, MMF oder Mycophenolat Mofetil. Manche kennen es auch unter CZ. Das hat einen relativ langen Zeitraum gebraucht, bis es gewirkt hat, 4 Monate. Die Wirkung da war gut, nicht so gut wie beim Jakavi oder Baricitinib, aber auch da ging es mir wieder besser. Allerdings auch wieder nur für eine begrenzte Zeitspanne von diesmal 4 Monaten. Grundsätzlich bei der Behandlung von, ich glaube, allgemeinen Autoimmunerkrankungen sagt man, man fängt erst mit schwächeren Immunsuppressiva an, arbeitet sich dann langsam zu stärkeren und immer stärker wirkenden Medikamenten vor, falls die schwächeren nicht mehr wirken. Deswegen wurde dann Rituximab im September 2023 das erste Mal gegeben, auch nach vorheriger Beantragung und Genehmigung der Krankenkasse. Rituximab, ganz grob, ist es ein ziemlicher Hammer fürs Immunsystem, da es die B-Zellen oder eine Vorstufe der B-Zellen löscht, die quasi dafür gemacht sind, sich an körpereigene Feinde, eigentlich sind es Viren und Bakterien, zu erinnern. Bei einer Autoimmunerkrankung hat das Immunsystem aber eigene Körperzellen als Feinde anerkannt. Und dadurch, dass dann diese B-Zellen gelöscht werden, erhofft man sich, dass das Immunsystem nicht mehr weiß, dass es diese Zellen angreifen soll. Das macht einen natürlich auch deutlich anfälliger für Infekte, aber das Risiko haben wir dann auch gerne in Kauf genommen. Allerdings, obwohl es eins der stärksten Medikamente ist, hat es auch keinen messbaren oder spürbaren Effekt nach mittlerweile 6-7 Monaten.
Bei dem Rituximab, wenn du sagst, es hat nicht geholfen gegen die Symptome, konnte man denn trotzdem feststellen, ob es im Blut die B-Zellen quasi weitgehend zerstört hat, dass die niedriger geworden sind oder sind die gleich geblieben?
Also man hat es regelmäßig abgenommen, weil es eben um diesen Wert ging. Es gab nach 4 Wochen, glaube ich, eine kleine Delle, dass die B-Zellen ein bisschen runtergegangen sind. Aber der Effekt, den man auch eigentlich im Blutbild hätte sehen müssen, der ist komplett ausgeblieben.
Also sie sind nicht bis auf 0 runtergegangen?
Nee.
Okay,
danke. Sie haben sich nicht mal halbiert. Jetzt ist ein neues Medikament beantragt worden, Anifrolumab. Das wirkt auf einen speziellen Antikörper, der bei der Dermatomyositis besonders aktiv ist, die Interferonsignatur. Es ist auch schon bewilligt. Ja, jetzt muss man schauen, wann die Behandlung beginnen kann. Ich hoffe sehr bald, aber gehe ich auch von aus. Insgesamt, der Zustand über die Zeit hat sich größtenteils verschlechtert. Ich habe weniger Körperkraft, weniger Ausdauer. Allerdings kann ich mit dem, was ich habe, an guten Tagen auch mal mit zu einer Hunderunde gehen. Das ist immer sehr schön. Eigentlich eine andauernde Muskelschwäche und Muskelschmerzen. Ich habe Hautprobleme am Hals und auch in der Kopfhaut. Ich bin sonnenempfindlich immer noch, deswegen gehe ich auch zum Beispiel nachts nur mit Sonnencreme raus. Ja, ich habe noch Narben von den Nekrosen und insgesamt, zumindest hat es sich bei mir so angefühlt, dass die Krankheit immer wieder verschiedene Stellen des Körpers plötzlich attackiert hat und dann nach einer Zeit von alleine wieder in Ruhe gelassen hat. Das ist teilweise durch den ganzen Körper gewandert, ist, dass teilweise die Oberarme betroffen waren, dann waren es die Oberschenkel, dann auf einmal die Haut an den Armen. Dass es durch den kompletten Körper wandert und da angreift, wo es gerade Lust drauf hat, so makaber es klingt.
Das heißt, du bist jetzt momentan ohne Therapie oder bekommst du weiterhin Cortison oder irgendwas anderes, bis das neue Medikament genehmigt ist?
Therapie ist nicht vollständig abgesetzt. Ich kriege noch MMF, Es ist, seitdem es angesetzt wurde, nie abgesetzt worden, weil es auch ein Medikament ist, das man über einen längeren Zeitraum gibt und das keine schwere Nebenwirkung hat. Cortison ist eins, das ist eigentlich nur für einen kürzeren Zeitraum und hat deutlich öfter heftigere Nebenwirkungen. Deswegen wurde das dann abgesetzt, auch weil es ein bisschen auf die Augen geschlagen hat. Insgesamt kriege ich noch sowas wie Vitamin D oder Magenschoner, aber das sind ja keine wirklichen Medikamente, die die Krankheit behandeln. Weil ich auch mit Absprache der Ärzte jetzt einiges an Medikamenten reduzieren kann. Ich habe zur Hochzeit, in Anführungsstrichen, 16 Tabletten am Tag genommen. Mittlerweile sind es nur noch 7. Das ist, finde ich, ganz schön.
Ja, das glaube ich. Jessica, hast du noch Fragen zur Therapie an Jan?
Ich bin erstmal total geflasht. Also so schnell wie die Diagnosestellung war, umso ja, verschlungener war ja der Weg der Therapie bis heute. Eigentlich so alle Namen, die man irgendwie mal auf einer Folie in einem Vortrag gesehen hat, sind jetzt, glaube ich, auch nochmal gefallen. Fragen zur Therapie als solches, ja, vielleicht, okay, Cortison hat seine Nebenwirkungen und will man natürlich nicht lange drin haben, aber hattest du das Gefühl, dass das was bewirkt hat?
Immer nur für 2-3 Tage die Pulse und die orale Therapie, also die Tabletten, gar nicht. Deswegen, ich habe, glaube ich, durch die Pulse über 70 Gramm Cortison bekommen. Das ist ein bisschen viel. Ja. Und deswegen war ich dann auch froh, als es irgendwann abgesetzt werden konnte, weil ich auch gemerkt habe, beim Prozess des Absetzens, dass der Körper eine ja doch leichte Abhängigkeit davon entwickelt hatte. Das heißt, die ersten Tage nach Absetzen waren ziemlich anstrengend, aber bin froh, dass es jetzt weg ist.
Ja. Naja, ist im Endeffekt ja immer dieses Abwägen, Nutzen und Schaden. Das ist ja das Thema, was sich da immer durchzieht. Was ich mich noch gefragt habe bei dem Rituximab, hatte Silke ja dann auch gefragt, ob die B-Zellen denn überhaupt runtergegangen sind. Du sagtest, nein, nicht mal halbiert. Womit man sich dann ja nur wiederum erschließen kann, okay, dann kann es auch nicht bewirken, die Krankheit zu bekämpfen, wenn das nicht passiert. Gibt es dafür irgendwie eine Ursache? Also reagiert da jeder Mensch anders drauf? Oder wie kommt es, dass Rituximab nicht dazu führt, dass er bei dir die B-Zellen kaputt macht?
Also grundsätzlich, jeder Körper ist anders, jede Erkrankung ist anders, jede Krankheit verläuft anders. Und ich habe mir über die Jahre ein Beispiel zurechtgelegt, das ich echt treffend finde. Man stellt sich vor, die Krankheit verläuft über verschiedene Autobahnen. Und wenn die Autos, also quasi die Zellen, ans Ziel kommen, findet da Entzündung statt. Jedes Medikament, je nachdem wie heftig es, blockiert oder sprengt die Straßen komplett. Und dann steht das Immunsystem eine Zeit lang vor einer Herausforderung. Wie kommen wir jetzt auf die andere Seite? Und bei den meisten Fällen ist es dann so, das Immunsystem hört auf, gibt auf, kommt nicht voran. Allerdings habe ich dann bei mir das Gefühl, dass für eine Straße, die blockiert oder kaputt gemacht werden, 2 neue drumherum gebaut werden. Also das Immunsystem ist auch circa immer dieselben Zeiträume, 4 Monate, 5 Monate, 5 Monate. In denen gewöhnt sich das Immunsystem an die neue Situation und hat danach einen Umweg über Hormone gefunden, wie es weiterhin die Entzündung triggern kann, ohne durch die Medikamente beeinflusst zu werden.
Sehr anschauliches Bild. Danke.
Ja, vielen Dank, Jan. Vor allem junge Menschen an Myositis zu erkranken, ist für sie lebensverändernd. Das hast du ja eben auch schon erklärt, dass du noch nicht mal dein Abitur machen konntest aufgrund der Erkrankung. Und zudem musstest du auch bisher die Erfahrung machen, dass die zur Verfügung stehenden Medikamente bis jetzt keinen ausreichenden Behandlungserfolg gezeigt haben. Wie gehst du persönlich für dich damit um? Hast du spezielle Bewältigungsstrategien, die du anwendest? Oder was machst du, wenn dir einfach mal alles zu viel wird und die Decke auf den Kopf fällt?
Ja, also grundsätzlich bin ich schon ein sehr optimistischer Mensch. Das ist vorteilhaft. Ich habe mich so ein bisschen informiert und weiß, dass es irgendwann, also in einer gewissen Zeit, so gut wird, dass man mit wenig oder bei einer Dermatomyositis teilweise sogar komplett ohne Medikamente laufen kann und komplett beschwerdefrei ist. Das ist auch was Gutes, weil man immer so ein Ziel vor Augen haben kann. Ich lag im ersten Krankenhaus auf einer Onkologiestation und Onkologie ist Krebs, deswegen ich habe dann einen Jungen getroffen oder mit einem Jungen auf dem Zimmer gelegen, der war ein Jahr jünger als ich und hatte einen aggressiven Hirntumor. Das war auch so ein bisschen prägend, weil ich bin immer, wenn es mir relativ mies geht, denke ich an den zurück und sage mir, ich bin froh, dass ich keinen Krebs habe und dass ich einigermaßen ja, gut auch leben kann. Und ansonsten, wenn es im Alltag, begebe ich mich ganz gerne in Fantasiewelten, sei es Spiele, sowohl analog als auch digital, verschiedene Videos, Musik oder auch Träume, also Träume gerne und viel. Und meistens baut man sich irgendwie einen imaginären Gegner zusammen, den man dann besiegt oder den man sich als Erkrankung vorstellt und dann besiegt. Und im Allgemeinen ist es Frust abbauen, um nicht Frust an anderen abzulassen. Und ja, das hat bis jetzt ganz gut geholfen.
Ja, das sind gute Bewältigungsstrategien, glaube ich. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, sich so einen Gegner entweder vorzustellen oder eben auch die andere Seite. Also bei mir ist es ja dann auch so, dass ich, wenn ich die Medikamente zum Beispiel nehme oder auch die Infusion bekomme, dass das für mich so viele kleine Helferlein und Freunde sind, die dann quasi gegen die Krankheit im Körper kämpfen und es dadurch dann einfach besser wird.
Ja, du hast an einer Stelle ja auch sehr eindrücklich beschrieben, wie du dich von der Krankheit wiederum ja auch aber attackiert fühlst. Und sich dann verteidigen zu wollen, ist ja auch ein totaler Reflex. Und das dann in diese Welt zu tragen, ist es das, wie es sich anfühlt, oder?
Also ich weiß, dass ich krank bin. Ich weiß, dass ich meine Übungen machen kann, meine Medikamente nehmen kann. Aber ansonsten kann ich nicht viel mehr machen. Und einerseits ist es ein bisschen hilflos vielleicht, aber andererseits ist es dann auch so weit befreiend, weil ich mache das, was ich machen kann und mehr kann ich nicht. Und das ist okay. Ich kann nicht immer noch mehr hinterherjagen, was ich noch mehr machen kann und noch mehr. Ich kann auch einfach dann sagen, so, ich habe das, für heute habe ich das gemacht, was ich machen sollte. Und wie es weitergeht, ja, das zeigt die Zukunft.
Ja, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, wenn man so sich einen Tag nach dem nächsten vornimmt. Natürlich hat man auch ein paar mehr Ziele, die ein bisschen weiter in der Zukunft liegen, so wie du jetzt mit dem Abitur. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, wirklich jeden Tag, wenn man morgens aufsteht, zu gucken, was geht heute nicht. Und einfach nicht so unbedingt zu große Erwartungen zu haben, um eben dann auch nicht enttäuscht zu sein. Und mit dem, was, sag ich mal, so der normale Alltag bringt, kommt man ja meistens einigermaßen gut klar.
Magst du uns auch erzählen, wie dein Umfeld mit der Erkrankung umgeht?
Also gemeinsame Bewältigungsstrategien so mit Freunden oder Familie, die gibt es nicht wirklich. Man schaut zusammen, dass man den Alltag hinkriegt, dass man vielleicht mal was Schönes unternimmt, ins Kino geht oder auch mal irgendwie was in den Ferien zusammen macht. Mit den Freunden ist das so, dass die praktisch nie fragen, wie es mir geht, was ich aber eigentlich sehr gut finde, weil ich es nicht schön oder nervig und sehr frustrierend fände, wenn mir täglich gefragt wird von 5 verschiedenen Menschen, ja, wie geht's dir, was machst du so oder wie läuft's bei dir, weil das führt einem dann noch mehr den Nicht-Fortschritt vor Augen. Deswegen gibt's die unausgesprochene Regel, entweder ich erzähle was über meine Erkrankung oder ich werde so behandelt, als wäre ich komplett normal gesund. Das finde ich generell eigentlich erstrebenswert, dass man so speziell wie nötig sich benimmt und auch so behandelt wird, aber so normal wie möglich.
Ich denke da gerade drüber nach, weil wenn Freunde oder Familienmitglieder ja fragen, wie es einem geht, und es ist eine ernst gemeinte Frage und nicht nur dieses höfliche, wie geht es dir, dann glaube ich auch, dass sie manchmal eine ehrliche Antwort darauf hören möchten, eben auch, um dir zu zeigen, wie viel du ihnen wert bist oder wie viel man ihnen wert ist. Aber es besteht dann auch für dich die Möglichkeit, so wie du gerade gesagt hast, wenn du darüber reden willst, dass sie dann alle ein offenes Ohr für dich haben?
Wenn ich drüber reden möchte, hören sie zu und finden es auch, glaube ich, meistens sehr interessant. Wenn sie mich fragen, weil sie es wirklich interessiert, dann kriegen sie auch eine ehrliche Antwort, die mal besser, mal schlechter ist. Aber dieses Höflichkeitsfragen, wie geht's dir, oder Dauerfragen, das gibt's nicht. Und auch bei manchen Spielerabenden, da fällt die Frage nicht. Da unterhält man sich über Musik, Bands und welchen Ork man gerade im Spiel zusammenschlagen möchte.
Ja, so soll es ja auch sein.
Eben, das ist ja auch total wichtig, dass die Erkrankung auch mal Pause hat und nicht permanent im Vordergrund steht. Ne?
Speziell, wenn man was mit Freunden macht, ist die im Hintergrund, wenn man lacht zusammen, man isst zusammen, man spielt was zusammen, dann ist es eigentlich egal, ob man krank ist oder nicht. Es ist einfach Zeit mit Freunden, die man so oder so verbringt und die so einfach nochmal wertvoller wird.
Dann komme ich zur nächsten Frage. In den vorangegangenen Folgen haben wir bereits Experten zu anderen Formen der Myositis interviewt. Für die juvenile Myositis ist ebenfalls eine Folge mit Expertinnen in Planung. Und Jan, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, uns Fragen zu deinem Krankheitsbild, die du schon immer mal stellen wolltest, mitzugeben. Da gibt's bestimmt was.
Eine der Fragen ist, warum es kein gemeinschaftliches Behandlungsbild gibt. Also es gibt immer einen Anfang, den mit Cortison, MTX und manchmal noch Quensyl. Aber danach behandelt jeder Arzt individuell, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also das wäre meine erste Frage, warum wird es unterschiedlich behandelt, und warum gibt es keine klare Richtlinie? Dann möchte ich aber auch anmerken, dass es zwischen den Ärzten teilweise fehlende Kommunikation gibt, dass man als Patient teilweise Informationen überbringen muss. Oder auch, wie zum Beispiel, das erste Krankenhaus ist eigentlich kein kleines Krankenhaus. Das zweite ist eine von Deutschlands größten Rheumakliniken. Warum gibt man das Wissen nicht von oben nach unten weiter? Also, dass falls halt so ein spezieller Fall mal in einem Standardkrankenhaus kommt, oder dass die wissen dann, was in etwa gemacht wird oder an wen man sich wenden kann. So wie ich es verstanden habe, es war Zufall, dass die Ärzte sich kannten und sich dann ans nächste Krankenhaus weitergeleitet wurde, was ja ein bisschen unbefriedigend ist. Und eine weitere wissenschaftliche Frage hätte ich auch noch. Warum ist es bei längerfristigen Verläufen häufig so, dass sich Werte und Befinden unterscheiden? Anfangs, auch bei mir, haben Werte und Wohlbefinden sehr gut zusammengepasst. Mittlerweile ist es aber so, dass alle Werte fast ausschließlich im Normalbereich sind, wobei mein Befinden immer weiter schlechter wird.
Das ist sehr gute Frage, ja. Ja, absolut. Nehmen wir mit.
Ja, ich kann das nur bestätigen, dass, wie gesagt, du bist ja auch bei uns im Myositis Online-Gesprächskreis und das haben ja von mehreren berichtet, aber warum das genau so ist, das wäre wirklich interessant zu wissen, was die Experten dazu sagen. Nehmen wir es mit. Jan, hat dir denn die Krankheit auch, sagen wir mal so ganz vorsichtig in Anführungsstrichen, irgendwelche Vorteile gebracht oder hat sie sich vorteilhaft auf deine Persönlichkeit ausgewirkt? Kannst du mit bestimmten Themen vielleicht besser umgehen, als du es ohne die Erkrankung gekonnt hättest? Oder glaubst du, du hättest dich gleich entwickelt oder besser? Oder?
Also ich finde, dass die Krankheit mir schon Vorteile gebracht hat. Also ich bin resistenter gegenüber Schicksalsschlägen, weil ich hatte schon einen recht heftigen und ich weiß jetzt so, wie ich Sachen verarbeiten kann, wie ich besser damit umgehen kann. Allgemein bin ich deutlich glücklicher, wenn es mir gut geht, also Gesundheit und kleine Dinge, also sowas wie eine Verabredung mit Freunden oder einfach einen guten Tag, an dem man ein bisschen rausgeht, das ist auch dann wertvoller. Ich kann deutlich eher erkennen, wenn an meinem Körper was nicht stimmt, werde das auch in Zukunft mitnehmen, kann das besser beschreiben. Und ich habe auf der Reise durch die Krankenhäuser viele ziemlich tolle Menschen getroffen, von denen ich mir auch teilweise einiges abgeguckt habe von Bewältigungsstrategien über Alltagsleben. Deswegen glaube ich, dass ich so mit der Erkrankung reifer bin und auch vollständiger oder insgesamt für mehr gewappnet im Leben.
Okay, vielen Dank. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Sichtweise.
Ganz kurz, hattest du uns dein Alter schon verraten am Anfang?
Ja, ich meine schon, aber jetzt sage ich es gerne nochmal, ich bin 18.
Ich frage auch deshalb nochmal, weil es in der Hinsicht sehr beeindruckende Worte für das Alter auf jeden Fall sind, möchte ich an der Stelle einmal sagen.
Danke.
Dem kann ich mich nur anschließen und wir kommen nun zum Ende dieser Folge und möchten uns bei dir, Jan, ganz herzlich bedanken. Danke, dass du uns so offen und ehrlich von deinen Erfahrungen berichtet hast. Der ein oder andere kann sicher sehr viel Mut und Kraft aus deinem positiven Denken gewinnen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und ja, wenn es einer Person hilft, ist das schon alles wert.
Ich kann mich nur anschließen. Ich wünsche dir noch viele weitere Runden mit dem Hund, die du so wertschätzen kannst. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und dich in dem Podcast hier geöffnet hast. Vielen Dank.
Danke.
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und wünschen allen Zuhörern und Zuhörerinnen alles Gute bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns reingehört habt. Wir hoffen, diese Episode des Myositis Podcasts hat euch gefallen. Für Feedback, Anregungen, Fragen erreicht ihr uns auf Facebook und Instagram.
Weitere Infos rund um die Myositis und zu unserer Diagnosegruppe findet ihr auf den Webseiten der DGM und des Myositis-Netz. Alle Links sind in der Beschreibung zu finden. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Dieser Podcast entstand mit freundlicher Unterstützung der AOK.